Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben am ersten Tag ihres digitalen Sondergipfels über mehr Einheitlichkeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten. Einig sind sich die Länder, enger zusammenzuarbeiten, etwa bei der Beschleunigung von Impfungen und dem Vorgehen gegen die neuen, ansteckenderen Virusmutationen. Noch keine gemeinsame Linie gibt es dagegen bei einem EU-weiten Impfpass.
Ein personalisierter Code auf dem Smartphone. So könnte der digitale Impfpass aussehen. Israel hat ihn bereits eingeführt. Ihn wollen nun vor allem jene EU-Staaten, die besonders vom Tourismus abhängig sind, etwa Griechenland, Österreich oder Malta. Mit dem digitalen Impfpass sollen Geimpfte wieder verreisen können.
Daher glaube ich, dass auch so ein grüner Pass, ein digitaler grüner Pass, dann eine einfache Möglichkeit sein könnte, dass wir einfach wieder zu unserem alten Leben zurückkehren können.
Unter anderem Deutschland ist zurückhaltend. Schließlich sei noch unklar, ob Impfungen auch die Weiterübertragung des Virus verhinderten, so Bundeskanzlerin Merkel. Bei ihrer Videokonferenz diskutieren die Staats- und Regierungschefs auch, wie man den gefährlichen Corona-Mutationen begegnet und wie die Impfstoffversorgung sichergestellt werden soll.
Die Vereinigten Staaten von Amerika exportieren keine Impfstoffe, Großbritannien auch zumindest sehr, sehr wenig, während die europäischen Produktionsanlagen Impfstoffe nicht nur für die Europäische Union produzieren, sondern auch für andere Teile der Welt.
Parallel zum Gipfel stellten sich dem Europaparlament führende Vertreter und Chefs der Impfstoffhersteller. Nach Auseinandersetzungen zwischen der EU und AstraZeneca um dessen Lieferverpflichtungen warb das Unternehmen um Verständnis für geringere Impfstofflieferungen. Die Herstellung sei ein komplexer biologischer Prozess. Es erfordert eine Lernphase. Manche Standorte konnten die Produktion sehr schnell hochfahren, manche waren langsamer. Das Unternehmen werde alles versuchen, 40 Millionen Impfdosen im ersten Quartal in die EU zu liefern. Ursprünglich waren 80 Millionen vorgesehen. Für das zweite Quartal versuche man, die Zusagen zu erfüllen.
Zu den Beratungen der Staats- und Regierungschefs jetzt Markus Preis live aus Brüssel.
Der Druck auf alle Beteiligten ist maximal. So beschreiben Diplomaten hier in Brüssel die Stimmung beim EU-Gipfel. Doch klare Antworten, wie man trotz Corona zu einem halbwegs normalen Leben zurückfinden kann, gibt's heute Abend noch nicht. Die EU hofft auf mehr Impfstoffproduktion. Sie will Grenzschließung vermeiden und sie bereitet sich vor auf neue Virusvarianten. Aber ob das alles gelingt, ist offen. Wohl auch wegen solcher Unsicherheiten wächst, wie zu Beginn der Pandemie, die Zahl nationaler Alleingänge. Deutschland und andere schließen de facto Grenzen zum Ärger ihrer Nachbarn. Ungarn bestellt Impfstoff in Russland und China. Und Griechenland lässt durchblicken, im Zweifel eben allein Geimpfte in den Urlaub einzuladen, wenn es keinen EU-einheitlichen Impfpass gibt. Also Erfolge würden dringend gebraucht. Und Diplomaten sagen, die Frage, wie können wir zumindest den Sommerurlaub retten, den hätten mittlerweile alle Regierungschefs im Hinterkopf. Zurück zu Susanne Daubner.
Knapp eine Woche vor der nächsten Corona-Konferenz von Bund und Ländern dringt der Einzelhandel auf eine verbindliche Öffnungsstrategie. Nach den Wochen im Lockdown sei die Lage der Branche dramatisch, erklärte der Verband und verwies auf eine aktuelle Umfrage. Danach stehen mindestens 50.000 Unternehmen kurz vor der Pleite. Rund eine Viertelmillion Jobs seien in Gefahr.
In den Schaufenstern verstaubt die Winterkleidung, die Frühlingsmode liegt im Lager. Da viele Kunden Corona-bedingt alles nur noch von zu Hause bestellen, wird es auch für Läden, die mit strengen Hygienekonzepten öffnen dürfen, finanziell eng. Viele können die Verluste nicht mehr wegstecken. Jeder vierte Textilhändler will klagen.
Menschen bleiben leider immer weniger daheim. Sie haben alle gesehen, was am letzten Wochenende los war. Und dies soll alles weiterhin von uns zwangsgeschlossen im Handel geschultert werden. Das kann nicht rechtens sein. Jetzt kommt die Stunde der Judikative. Wir brauchen eine Prüfung von Angemessenheit und Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer.
Während der Onlinehandel gewinnt, befürchten laut einer Umfrage unter 2000 Einzelhändlern 52%, ohne weitere Hilfen ihr Geschäft in diesem Jahr schließen zu müssen. Bei den Innenstadthändlern sind es sogar 62%. Der Handelsverband fordert bessere finanzielle Hilfen und vor allem eine zeitnahe Öffnungsperspektive.
Für den Handel ist nicht zu verstehen, warum die Ladentüren erst ab einer stabilen Inzidenz von 35 wieder aufgehen sollen. Die Branche hat mit ihrer großen Flexibilität und ihren wirkungsvollen Hygienekonzepten mehr verdient. Es muss mehr geben als geschlossen bis 35.
Die drohenden Geschäftspleiten beschäftigen auch den Deutschen Städtetag. Um die Stadtzentren zu retten, will er ein Förderprogramm vom Bund.
Das werden wir alleine nicht stemmen, nicht schaffen. Deswegen ist unsere Forderung als Städtetag, bitte 5 Jahre lang, pro Jahr 500 Millionen, das könnte helfen. Für City-Management, für Vorkaufsrechte, für Entwicklung neuer Ideen zur Belebung der Innenstadt.
Die Händler würden sich eine Belebung der Innenstädte durch die Öffnung der Geschäfte zum 8. März wünschen. Nur dann, heißt es, könnten sie auch neue Ideen für die Zukunft entwickeln.
Und hier die Daten zur Infektionslage. 11.869 neue Corona-Fälle wurden beim Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden erfasst. Etwa 1.660 mehr als vergangenen Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, hat sich auch leicht erhöht. Der Wert liegt jetzt bei knapp 62. Außerdem wurden dem RKI weitere 385 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Vor einer Woche waren es 534. Der Bundestag hat heute die Immunität von Unionsfraktionsvize Nüßlein aufgehoben. Hintergrund sind Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken. Die Generalstaatsanwaltschaft München ließ deswegen unter anderem Büros und Wohnungen des CSU-Abgeordneten durchsuchen. Nach Angaben der Behörde besteht der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Wie übereinstimmend berichtet wird, geht es um Beraterhonorare für die Vermittlung der Maskengeschäfte.
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung?
Einstimmig hebt der Bundestag die Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein auf. Kurz darauf wird sein Büro durchsucht. Im Raum steht der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Nüßlein hatte vergangenes Jahr dem Gesundheitsministerium Angebote für Corona-Schutzausrüstung weitergeleitet. An sich nichts Ungewöhnliches, sagt das Ministerium. Gerade in der Anfangsphase der Pandemie haben auch zahlreiche Abgeordnete dem Bundesministerium für Gesundheit konkrete Hinweise auf Angebote zum Kauf von persönlicher Schutzausrüstung gegeben bzw. weitergeleitet. Das Problem? Nüßlein ist Geschäftsführer der Firma Tectum. Diese steht nach ARD-Informationen unter Verdacht, bei der Vermittlung von Schutzmasken 660.000 Euro Honorar kassiert zu haben. Die dafür fällige Umsatzsteuer von 19% soll Tectum aber weder gezahlt noch bei der Vorsteuer angezeigt haben. Georg Nüßlein, Fraktionsvize unter Korruptionsverdacht. Aus der CDU-CSU dazu heute Schweigen. Der Koalitionspartner SPD dagegen zeigt sich überrascht und nicht nur das.
Ich muss allerdings sagen, dass es mich natürlich auch sehr ärgert, weil das natürlich wieder einen Generalverdacht gegenüber der Politik erzeugt. Das ist kein Kavaliersdelikt, um das es sich hier handelt. Und darum muss das jetzt umfassend und vor allem auch transparent aufgeklärt werden.
Grüne und FDP äußerten sich zurückhaltender, deutlicher und konkreter dagegen AfD und Linke.
Wir brauchen umgehend ein Verbot von bezahlter Lobbytätigkeit von Abgeordneten. Dazu liegt ein Gesetzentwurf der Linksfraktion vor.
Also wenn sich diese Vorwürfe erhärten, dann muss das natürlich massive Konsequenzen haben. Zunächst mal muss Herr Nüßlein natürlich aus dem Gesundheitsausschuss abgezogen werden. Das ist völlig klar.
Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber dass das Büro eines Bundestagsabgeordneten durchsucht wird, ist ungewöhnlich. Sollte sich der Verdacht gegen Georg Nüßlein bestätigen, wäre seine politische Karriere wohl vorbei.
Die Bundesanwaltschaft hat einen Mann wegen Spionage angeklagt, der Informationen über Bundestagsgebäude an den russischen Militärgeheimdienst GRU weitergegeben haben soll. Der 55-jährige Deutsche habe für den Bundestag technische Geräte gewartet und dabei Zugriff auf Dateien mit Grundrissen gehabt, teilte die Anklagebehörde mit. Diese habe er im Jahr 2017 an einen Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft geschickt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte der Mann aus eigenen Antrieb. Sein Motiv ist unklar.
Das Land Berlin hat am Morgen eine islamistische Vereinigung verboten. Mehr als 800 Polizisten durchsuchten in der Hauptstadt und in Brandenburg Objekte der Gruppierung mit den Namen Jamaatu Berlin und Tawhid Berlin. Berlins Innensenator Geisel sprach von einer radikalen salafistischen Bewegung. Sie verachte Menschen, die einen anderen Glauben haben, und billige deren Tötung etwa durch Anschläge.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat eine weitere Aufklärung sexueller Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zugesagt. Alle Bischöfe stünden hier in der Verantwortung, sagte der Vorsitzende des Gremiums Betzing zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung. Öffentlich war zuletzt der Kölner Bischof Wölki kritisiert worden. Mehr Aufklärung sollen nun spezielle Ansprechpartner in allen Bistümern bringen, eigene Gerichte sowie der Dialog mit den kirchlichen Laien im sogenannten synodalen Weg.
Es sei viel erreicht worden, so das Fazit des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Es greife zu kurz, nur auf das Erzbistum Köln zu schauen. Die Bischöfe stünden zu ihrer Zusage, den Missbrauch an Minderjährigen im kirchlichen Raum aufzuklären, beteuerte Betzing. Die Missbrauchsfälle und die verschleppte Aufarbeitung hatten dazu geführt, dass Tausende aus der katholischen Kirche ausgetreten sind.
Wir werden Vertrauen nicht durch eine einzige Äußerung oder durch ein einziges Statement oder durch eine einzige Konferenz wiedergewinnen, sondern durch eine kontinuierliche Veränderung der Situation. Und dafür stehe ich und daran arbeiten wir.
Weitere Schritte, zum Beispiel in der Personalaktenführung der Kleriker, sind geplant, um Hinweise auf sexuellen Missbrauch besser dokumentieren zu können. Eine Empfehlung aus einem Gutachten von 2018. Außerdem sollen langfristig eigene Gerichte geschaffen werden. Das greife zu kurz, erklärt die Theologin Maria Messrian, die sich in der Reformbewegung Maria 2.0 engagiert. Eine umfassende Aufarbeitung könne nur von außen geschehen.
Denn für uns steht fest, es braucht eine Wahrheitskommission, die von der Politik eingesetzt, von außen dafür sorgt, dass Gerechtigkeit widerfährt. Wir sehen in Köln, dass die Aufklärungsarbeit, wenn sie innerhalb der Kirche stattfindet, nicht gelingen kann.
So wurde die Frühjahrskonferenz der deutschen Bischöfe einmal mehr von der verschleppten Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Kölner Erzbistum überschattet. Dabei mahnte Betzing, alle Bischöfe trügen Verantwortung, um das verlorene Vertrauen in die katholische Kirche wiederherzustellen.
Knapp eine Woche nach der Landung des amerikanischen Mars-Rovers Perseverance hat die NASA erstmals hoch aufgelöste Panoramabilder von der Oberfläche des Planeten veröffentlicht. Sie sind aus mehr als 100 Einzelbildern zusammengesetzt und zeigen Details in der Nähe des Rovers von teilweise wenigen Millimetern Größe. Anhand der Bilder wollen die Forscher Steine und Sedimente finden, deren nähere Untersuchung sich lohnen könnte.
Endlose Weite, staubig, aber in Farbe. Das Erkundungsgebiet des Rover. Ein ausgetrockneter See mit einem Durchmesser von 45 Kilometern. Der Maßstab gibt einen Eindruck davon, wie groß einzelne Felsbrocken sind. Diese Panoramabilder, zusammengesetzt aus hoch aufgelösten Einzelaufnahmen, wurden jetzt von der NASA veröffentlicht. Der ehemalige Astronaut Leroy Chow findet, ein faszinierender Anblick, aber nicht nur. Das hilft uns, die Oberfläche genauer zu beschreiben. Wir können die Erosion durch Wind einschätzen und Ablagerungen im Detail sehen. Diese Fotos bieten viele Vorteile, abgesehen davon, dass sie atemberaubend schön sind. Bereits am Montag präsentierte die Raumfahrtbehörde erste Geräusche vom roten Planeten. Das leichte Surren im Hintergrund ist ein Geräusch, das der Rover macht. Aber dann hört man einen Windstoß auf der Oberfläche des Mars. Perseverance ist bereits der fünfte Rover, den die NASA losgeschickt hat. Denken Sie an die Auswirkungen für die Gesellschaft, wenn wir wirklich Beweise dafür finden, dass es Leben auf dem Mars gegeben hat. Das spornt den Gedanken an, dass es irgendwo im Universum noch anderes Leben gibt. So eine Entdeckung hätte einen großen Effekt. Diese Forschung sei doch inspirierend für die nächste Generation.
Mit einem Gute-Laune-Lied will Jendrik Siegwart Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertreten. I Don't Feel Hate heißt sein Titel. Der Sänger hatte sich in einem Auswahlverfahren gegen mehr als 150 Konkurrenten durchgesetzt. Die ARD stellte den Song und das zugehörige Video heute vor. Das Lied hat der Hamburger selbst auf seiner Ukulele komponiert. Er hofft, bei dem europäischen Musikwettbewerb im Mai in Rotterdam damit zu punkten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 26. Februar.
Von Norden überquert uns eine Kaltfront. Neben einer deutlichen Abkühlung bringt sie auch gebietsweise leichten Regen. Der fällt schon heute Nacht etwa vom Niederrhein und der Eifel über das Emsland bis zur Oder. Im Süden und Südosten noch meist sternenklar. Von der Donau bis nach Franken bilden sich ein paar Nebelfelder. Morgen verlagert sich der Regen Richtung Süden, wo zunächst noch oft die Sonne scheint. Auch hinter dem Regenband, also im Norden, kommt wieder häufiger die Sonne zum Zuge. In Teilen Bayerns heute Nacht leichter Frost, am Niederrhein dagegen nahe 10 Grad. Im Süden morgen noch sehr mild, sonst meist nur noch Werte um 10 Grad. An den Alpen am Samstag anfangs noch etwas Regen, sonst teils Wolken, teils Sonne, die sich später dann häufiger zeigt. In den folgenden Tagen nach einem teilweise nebligen Start oft Sonnenschein. Im Norden halten sich allerdings auch noch ein paar Wolken.
Um 22.15 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen für Sie. Braucht es wirklich eine Frauenquote? Was bringt ein Gesetz für die Gleichberechtigung? Und Heinsberg ein Jahr danach, was Corona mit dem ersten deutschen Hotspot gemacht hat. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.